Hallo, hier ist Football Quark mit der GFL, ELF und NFL News Folge der Woche im offiziellen American Football Podcast von Sport 1. Viel Spaß!
Football Quark! Viel Inhalt! Wenig Masse!
Hallo Philipp.
Ja, moin.
Wie geht es dir?
Mir geht's gut. Danke der Nachfrage.
Wir beginnen diese Woche richtig früh mit News. Einfach, damit wir noch aufs Real Life eingehen können von der Enrico Martini Show, der Jan Weinreich am Start hatte. Und deswegen sollen alle sowohl, ich habe es auch als Audiospur nochmal hochgeladen. Also ihr könnt es sozusagen jetzt einfach in die Folge zuvor skippen, aber ihr könnt es auch im Live-Bit sehen. Bei YouTube ist es immer noch online, Enrico Martini Show im Interview mit Jan Weinreich. Lohnt sich.
War mega. Und hört euch das an, nachdem ihr diese Folge dann gehört habt.
Ja, genau. Dann
nicht hin und ist alles mal. Super.
Dann gab es wir haben ganz viel Input heute, deswegen wir machen wenig Vorgeplänkel. Es gab eine GFL-Konferenz mit Thorsten Sell und dem NFL-Moderator, American Football-Experten, Berlin Adler-Vorstand und spielerischer Legende Roman Motzkus.
Ja, Hammer, oder?
Das ist crazy. Das hat das Format, finde ich, einfach namenstechnisch nochmal richtig aufgewertet.
Ja, auf jeden Fall. Das braucht auch die GFL, solche Leute, die man kennt, die vielleicht auch einfach Leute dazu bewegen. Wo habe ich noch nie geguckt, aber wenn Roman Motzkus das macht und so oft ist der ja demnächst auch nicht mehr im Fernsehen zu sehen im Bereich Football, weil bei RTL hat er halt keinen Vertrag und bei ProSieben hat er, meine ich, auch keinen. Über die ELF.
Ganz klar GFL. Also er hat ja nichts mit der ELF zu tun.
Genau, das würde er, glaube ich, auch nicht machen tatsächlich. Und College weiß ich nicht, ob es da was gibt, aber zumindest aktuell, nach derzeitigem Stand, glaube ich, wird er bei ProSieben Max nicht mehr auftauchen. Und das war eine super Gelegenheit, am Wochenende auf dem Samstag mal in die Konferenz reinzugucken und ihn zu sehen und ihm mal wieder zuzuhören. Und ich freue mich natürlich auch total in, ja, nicht mal 3 Wochen, darf ich mit ihm auf der Bühne sitzen und über die GFL vor allem natürlich sprechen. Da bin ich natürlich auch gespannt drauf, wie das so wird. Und Roman Motzkus auch zu treffen, sage ich ganz ehrlich. Der hat mal eine Kolumne für Touchdown24 geschrieben, die ich immer redigieren durfte. Aber persönlich, also da, ich hatte aber trotzdem keinen Kontakt zu ihm. Das war ganz witzig irgendwie. Ich durfte nur mal seine Texte lesen und abändern. Dann mal das persönliche Treffen zu haben, da freue ich mich drauf. Kann ich nur jedem empfehlen, die Chance zu nutzen, denn wir sind ja in der Nähe von Hildesheim und das ist relativ mittig in Deutschland, wie man so gerne sagt. Also die Anfahrt, um ihn dort mal zu sehen und mit ihm vielleicht auch eine Runde zu schnacken, ja, die ist ja schon gegeben.
Definitiv. Also 29.07. tragt es euch ein, kommt rum, um Philipp zu sehen, um Roman Motzkus zu sehen, um Carsten Dajkowski kennenzulernen, um Cornelia Angermeier kennenzulernen, um Stefanie Schutter kennenzulernen, die jetzt auch am Wochenende beim Spiel Potsdam Royals gegen die New Yorker Lions war. Also sie begleitet ja sowohl, sie ist ja wirklich ligenunabhängig unterwegs.
Die war mega busy dieses Wochenende.
Ja, also egal ob European League of Football, GFL oder NFL, Stefanie Schutter ist am Start.
Die hat sie durch, ne? Die war ja auch bei den New Orleans Saints schon im Stadion, ne? Ja. Und jetzt war sie am Wochenende, war sie Samstag in Potsdam und Sonntag in Hamburg.
Ja, genau. Ja. Und bei den Chiefs macht sie jetzt auch relativ viel. Also kann man auch alles sehen, wenn man ihr folgt. Deswegen auch da lohnt es sich, einfach mal vielleicht dann nach Hildesheim zu fahren und sich den GFL Live Talk anzugucken. Weil sie da moderiert. Mit Dominik Rosing.
So. Für den dürft ihr auch vorbeigucken.
Ja, der ist sogar nett. Im Gegensatz.
Ganz netter, ja.
Ist ein ganz netter.
Das ist ja meine Rolle da, ne? Ich muss ja auch mal ein bisschen Beef austeilen, sonst wird das ja langweilig.
Apropos Beef, du hast erstmal dafür gesorgt, dass unser Podcast im Gespräch ist.
Ich will's hoffen.
Willst du darauf jetzt schon mal eingehen?
Wollen wir da jetzt drauf eingehen? Ja, ich habe ja letzte Woche ein bisschen was zur Spielansetzung der European League of Football gesagt. Und René Bugner, das ist so ein Stat, ja, Stathead, sag ich mal, ist vor ein paar Jahren über die National Football League angefangen, jegliche spannende Zahlen zusammenzutragen, die man so eigentlich nicht im Netz findet. Ja. Und hat das so toll gemacht, dass er mittlerweile auch in den USA manchmal zitiert wird, dass ESPN hat seine Zahlen, glaube ich, schon verwendet, wenn es darum ging, so Draft-Grade-Zusammenfassungen hat er dann einfach von allen Draft-Experten zusammengefasst und hat dann so eine gemeinsame Grade daraus gemacht und so. Das hat, glaube ich, ESPN schon mal in einem Artikel verwendet. Also auf jeden Fall sehr cooler Dude. Und René hört unseren Podcast.
Grüße.
Grüße, genau, René. Und ich glaube jetzt auch schon mehrfach, weil er hat es schon mal gemacht. Macht das aber auch generell ganz gerne, dass er, wenn er Podcasts hört, mal so ein Zitat rausnimmt und das einfach mal veröffentlicht, auch über andere Podcasts, und hat das diese Woche eben über unseren gemacht und hat mich dann zitiert. Und ja, das hat dafür gesorgt, dass viele ELF-Fans, ProSiebenMax selber irgendwann darauf reagiert hat. Es ging halt um die Ansetzung Rheinfire gegen Munich Ravens statt Wien gegen die Raiders aus Innsbruck. Und ich das nicht ganz verstanden habe, warum das Österreicher Derby nicht genommen wurde. Ich hoffe, ich mache jetzt mal hier den Aufruf an dieser Stelle und werde es aber auch nochmal über meine Kontakte versuchen. Tatsächlich fände ich ganz cool, wenn ProSiebenMax sich vielleicht in dem Rahmen unseres Podcasts dazu mal äußert, wie es zu solchen Ansetzungen kommt. Denn die Begründung, die man dann mal Social Media gelesen hatte, als dann der Halbzeitstand irgendwie so aussah, dass das Spiel von Rheinfire doch knapper war als erwartet und Wien doch etwas deutlicher in Führung war, hat man dann gesagt, na, lagen wir ja wohl richtig. Das war mir so ein bisschen zu einfach.
Das ist auch einfach schlechter Stil. Also das ist halt das Ding, wenn du mit jemandem wettest, ne, und der nicht auf die Wette eingeht und im Nachgang, wenn das Ergebnis draußen ist, sagt, ey, hätte ich gewonnen.
Genau, so kam es rüber. Wie gesagt, ich will das gar nicht verurteilen. Es ging auch im Podcast, ging es um meine persönliche Meinung und jeder andere darf eine andere Meinung haben. Ich bin nur tatsächlich gespannt, was tatsächlich zu dieser Spielansetzung geführt hat, warum man das gemacht hat, zumal jetzt wohl auch nach derzeitigem Stand, wenn sich daran nichts mehr ändert, die beiden österreichischen Teams überhaupt nicht mehr während der Regular Season gezeigt werden. Ich hatte ja schon ganz bissig gesagt, in den Playoffs werden sie es müssen. Da werden sie an den beiden Österreichern nicht mehr vorbeikommen. Da möchte ich tatsächlich mehr drüber hören und auf jeden Fall auch ein vernünftiges Gespräch miteinander führen, weil, wie gesagt, es geht ja jetzt nicht darum, die Herangehensweise von ProSiebenMax zu kritisieren, sondern sie vor allem auch zu verstehen.
Genau, also es geht nicht ums Bashen, sondern es geht wirklich darum, hier eine Plattform zu schaffen, dass sie auch ihre Interessenslage darstellen können. Also wir sind da, und das zeichnet, glaube ich, auch das Produkt Football Quark aus, auch fair. Ne? Also wir lassen die Leute auch reden.
Ja, ich hatte das ja, wir hatten im Vorfeld darüber gesprochen und ich habe gesagt, wir wollen natürlich auch, wenn es Kontroversen gibt, wollen wir darüber sprechen. Wir müssen aber nicht auf Gedeih und Verderb jetzt jede Woche eine neue Kontroverse auspacken. Wir sind aber schon, ich würde es mal als journalistischen Podcast bezeichnen. Das heißt, wir sind halt schon drauf bedacht, nicht einfach irgendwelche Pressemitteilungen zu lesen, sondern schon zu sagen, wir wollen auch mal dahinter gucken, was dazu führt. Und dementsprechend sind wir halt auch in Kontakt mit European League Football, mit ProSiebenMax, mit der German Football League, soweit uns das möglich ist, auch mit der National Football League, um einfach zu gucken, was bewegt euch gerade dazu, und es nicht einfach nur platt zu kritisieren, dass wir was nicht so gut finden.
Genau. Ich würde sagen, wir gehen jetzt rein in die GFL. Hier gibt es zwei Neuzugänge bei den Berlin Adlern. Zwei europäische Veteranen, wie man so schön sagt. Der Amerikaner CJ Ogbalobi spielt ab sofort bei den Berlin Adlern. Der war schon bei den Raiders Tirol, der war bei den New Yorker Lions und war vorher auch schon mal bei den Schwäbischer Unicorns. Hat da bei den Unicorns damals auch den German Bowl gewonnen und war auch schon mal in Tampere, also auch in Finnland. Also der hat schon quasi sehr, sehr viel in Europa an guten Teams mitgenommen und an guten Organisationen gesehen. Jetzt ist er bei den Berlin Adlern, die sehr, sehr verletzungsgebeutelt sind. Aber wenn du einen guten Running Back hast, holst du dir auch noch einen O-Liner. Haben sie auch gemacht mit Robert Gainiel. Der ist britischer Nationalspieler, war bei den London Blitz, bei den Leicester Falcons, bei den Gladiators in Basel und auch bei den New Yorker Lions. Ab sofort jetzt bei den Adlern blockt er für CJ Ogbalobi. Mit dem habe ich selber zusammengespielt. Ist tatsächlich nicht nur ein guter Spieler, sondern auch ein guter Typ. Jetzt in der Saison merkt man natürlich, langsam starten die Verletzungen. Deswegen gibt es noch die Möglichkeit jetzt, ich glaube, bis Mitte des Monats Spieler zu verpflichten. Auch die New Yorker Lions waren nochmal aktiv, haben sich einen O-Liner geholt mit Albert Trovato. Der hat schon GFL 2 gespielt, der hat in der European League of Football gespielt, ist O-Liner, wiegt 130 Kilo, war im Spiel gegen die Potsdam Royals auch schon im Einsatz, wenn mich nicht alles täuscht. Trovato, jeder kennt es von den Detektiven. Ich würde sogar glatt sagen, die haben was miteinander zu tun.
Ich weiß es nicht. Ist aber tatsächlich spannend, was die nächsten Tage noch passiert, denn in Österreich zum Beispiel ist die Regular Season ja bereits vorbei. Klar, es gibt vier Playoff-Teams, aber auch dort könnte es natürlich nochmal Bewegung geben. Vielleicht gab es Spieler, die noch nicht die komplette Saison gespielt haben, weil sie vielleicht zu Beginn verletzt gewesen sind, die jetzt einfach nochmal Bock haben, nochmal ein paar Spiele mehr zu machen. Ja. Und gerade so in den südlicheren Gefilden eventuell nochmal zu einem Team dazu stoßen. Dasselbe gilt natürlich auch für die ELF, ganz klar. Auch die werden das im Blick behalten. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob auch andere europäische Ligen, also es sind zumindest mehrere europäische Ligen, deren Saison praktisch jetzt rum ist. Und dadurch kann da jetzt gerade in den nächsten Tagen doch noch viel Bewegung kommen. Werden wir auf jeden Fall im Blick behalten und nächste Woche auch nochmal, denke ich, ein Update geben zu weiteren Wechseln, die kommen.
Ja, ich habe das kurz mal gegoogelt. Der Albert Trovato war anscheinend mit der Tochter von dem Detektiven Trovato zusammen. Die waren zwischenzeitlich irgendwie mal verheiratet, hat sich aber jetzt auch schon wieder erledigt. Keine Ahnung. Also anscheinend ist da jetzt nicht mehr so viel, was Detektivarbeit angeht. Aber ja, das ist total spannend. Also es ist ja auch so, dass Teams ganz oft drüben in Amerika noch Pässe liegen haben. Also sie sind dann schon vorbereitet. Sie sind schon angemeldet, die sind halt nur nicht veröffentlicht. Mhm. Das heißt, da kann tatsächlich noch relativ viel kommen. Ich weiß auch schon von ein paar Spielern, die schon verpflichtet sind, die bald rüberkommen. Aber bevor die nicht öffentlich sind, darf ich auch nicht drüber reden.
Na klar, machen wir dann.
Genau. Kommen wir am besten direkt zu den Spielen. Hier bleiben wir bei den Adlern. Die Adler gewinnen gegen die Kielbotte Hurricanes mit 23-14. Was sagst du jetzt zu den Hurricanes? Weil die Hurricanes verlieren wieder ein Spiel knapp gegen einen Gegner, den man eigentlich schlagen kann. Und gefühlt ist es nicht so, dass die Adler unfassbar dominant waren, sondern Kiel auch immer seinen Beitrag dazu leistet, zu verlieren.
Ja, es reicht halt dies ja nicht, ne? Es ist halt immer das Jahr zu wenig, wie man so gerne sagt in der Footballsprache. Es fehlt halt jedes Mal ein Yard und das ist diese Saison einfach bei Kiel so. Wir haben jetzt öfter auf Kiel getippt, weil wir gesagt haben, die sind dran, die können dieses Spiel gewinnen und es muss ja auch mal in die andere Richtung ausschlagen, aber ich glaube, es passiert dieses Jahr einfach nicht. Kiel ist dieses Jahr einfach dazu verdammt, da unten auf dem letzten Platz rumzukrebsen. Ich glaube zu wissen, dass es immer noch keine endgültige Entscheidung darüber gibt, was mit diesem siebten Platz in der GFL jetzt passiert. Oder hat man einfach nicht das Bedürfnis, sich dazu zu äußern, weil man sagt, laut Statuten ist immer nur der Achte so in der Relegation dabei und da es keinen Achten gibt, kann einfach niemand absteigen. Ja,
ich glaube, es liegt tatsächlich so gerade, das ist so ein Zeitding. Ich glaube, das wird diesen Monat gerade entschieden, wenn alle Vereine zueinander kommen. Ja. Also das war immer so angesetzt auf Mitte, Ende Juli in der Sommerpause, dass man sich zusammensetzt und ich glaube, dann gibt es halt auch eine Entscheidung. Bisher sieht es so aus, als wenn einfach aufgefüllt wird und gut ist.
Ist, denke ich, auch das Sinnigste. Ja, weil bei allen Teams, die in der GFL Nord sind, das haben wir ja vor der Saison schon gesagt, haben wir einfach die Situation, dass die eigentlich alle auch in die GFL Nord gehören und dass die Liga eher nochmal besser wird, was man jetzt auch am Aufsteiger aus Paderborn sieht, wenn nochmal eines dieser Teams aus Düsseldorf, Hildesheim, Langenfeld da oben mit reinkommt. Also du kannst natürlich sagen, wir machen ein Turnier mit dem siebten und den beiden Top-Teams der GFL 2 zum Beispiel. Und zwei steigen auf. Ne? Nein, nicht an einem Wochenende jeder gegen jeden, aber im Endeffekt ist in der dritten in die zweite Liga auch so eine Relegation über zwei Spiele, die du machst. Also da hast du auch eine Dreier-Relegation. Das könntest du als Pendant dafür nehmen und sagen, die ersten beiden dieser Relegation gehen eben hoch. Das erhöht einfach die Chancen, weil du dann nicht mit einem Spiel deine komplette Saison vergeigen kannst, sondern du hast dann immer noch ein zweites Spiel, in dem du dann vielleicht die Kohlen noch aus dem Feuer holen kannst. Ne? Das ist aber die einzige Alternative, die ich sehe, wo man das machen könnte, dass man Kiel, wonach es momentan aussieht, mit in eine Relegation holt. Ansonsten sage ich auch, lass die Top-Teams der GFL 2 gegeneinander spielen und dann gehen die halt eben hoch.
Wird doch vom Niveau auch, dann denke ich mal, reichen. Ich halte innerlich immer noch eine nationale Liga für am sinnigsten. Eine nationale Liga und dann 10 Teams.
Wir sind ja auf einem guten Weg. Also jetzt gibt es wieder die Inter-Conference Games. Gibt es jetzt wieder. Praktisch scheint das bei allen Teams momentan gut zu funktionieren. Finanziell wird man das vielleicht am Ende der Saison mal gucken. Vielleicht lohnt sich auch noch der ein oder andere Vertrag mit einer Hotelkette oder so. Das würde sich vielleicht auch anbieten aus GFL-Sicht, um da das Ganze nochmal etwas einfacher zu machen für die Teams. Und dann ist, glaube ich, der nächste Schritt, wenn man sowieso schon regelmäßig gegeneinander spielt, dann kann man auch sagen, wir packen euch alle zusammen in eine Liga und machen nachher gemeinsame Playoffs. Aber ja. Schauen wir mal.
Richtig. Dann gab es zwei Top-Spiele. Darüber sollten wir als erstes reden.
Absolut.
Die New Yorker Lions unterliegen den Potsdam Royals mit 40-33. Sie lagen aber auch zwischenzeitlich 40-27 zurück. Nun ist es so, dass es prinzipiell ein Spieler war, der das entschieden hat. Das ist auch der Spieler der Woche, bevor wir es vergessen. Jalen Henderson, der Quarterback, hat 15 von 19 Pässen angebracht, hat 2 Touchdowns erworfen und 2 Touchdowns selbst erlaufen. Hat nämlich bei 14 Rushes auf 75 selbst erlaufen. Es war also ein Spieler, den man an sich aus Braunschweiger Sicht nicht stoppen konnte, aufgrund von individueller Qualität. Und man muss auch sagen, das Phänomen Braunschweig, was sie in der zweiten Halbzeit die ganze Saison über gerissen haben, hat diesmal nicht funktioniert. Man ist mit 14-21 in die Halbzeit gegangen. Und hat dann eigentlich weiter einfach Punkte gekriegt, konnte aber irgendwann selber nicht mehr mithalten, was das Scoring angeht.
Ja.
Hat Braunschweig seine Grenzen aufgezeigt gekriegt oder sagst du eher, okay, ein Touchdown, dann hat Niklas Römer noch gefehlt. Also mit ihm wäre es wiederum ein ganz anderes Spiel geworden.
Ich denke nicht tatsächlich. Ich denke, wir haben hier eine ähnliche Geschichte wie auch schon als Dresden gegen Potsdam gespielt hat. Das knappe Ergebnis am Ende zeigt vielmehr, dass die beiden Teams sich sehr nahe stehen, was das Leistungsvermögen angeht. Und weniger, dass wir jetzt darauf Rückschlüsse führen können, in den Playoffs wird das Team auf jeden Fall besser sein als das andere. Ne? So, man müsste jetzt ja eigentlich sagen, Dresden hat Potsdam geschlagen, Potsdam Braunschweig. Dann müsste Dresden ja das beste Team der GFL Nord sein, dann kommt Potsdam, dann Braunschweig. Und was machen wir eigentlich mit den Berlin Rebels, die Dresdner geschlagen haben? Nein, ich denke, unterm Strich haben wir hier einmal gesehen, dass Potsdam eine wesentlich mutigere Performance gezeigt hat. Allein die ganzen Two-Point-Conversions, die man das ganze Spiel über machte, die wir bei Jalen Henderson ja gerade nicht mal mitrechnen. Die kamen ja auch noch dazu.
Genau.
Wusste
man auch, dass sie kommen wird und trotzdem konnte sie keiner stoppen. Das darf man auch nicht vergessen.
Ja, und dann denke ich, ist natürlich auch so eine Spielweise, die Braunschweig wählt, über die wir auch schon öfter geredet haben, bei über 30 Grad im Schatten und schwülem Wetter natürlich nochmal eine andere Nummer. Ne? Ja. Klar, Potsdam musste das auch mitgehen, das ist klar. Aber die haben ihre Waffen, ihre Spieler, die für Scoring da waren, haben die frischer gehalten. Ne? Weil das war zum Beispiel schon bemerkenswert zu sehen. Wir hatten, glaube ich, Mitte zweites Quarter hatten wir erst den dritten Drive des kompletten Spiels. Also beide Teams haben dafür gesorgt, sehr lange den Ball zu halten. Und Potsdam hatte am Anfang tatsächlich sogar längere Drives als die Braunschweiger. Also die haben eher noch dafür gesorgt, mehr Druck auf Braunschweig da auszuüben. Ich glaube, die waren am Ende einfach stehen K.O. Die waren platt und die Potsdamer eben noch einen Tacken frischer. Und das macht sich bei so einem Wetter natürlich extrem bezahlt. Also im September, wenn das definitiv kühler ist, haben wir vielleicht auch mal wieder ganz andere Vorzeichen als jetzt gerade.
Ja, also ich finde es auf jeden Fall spannend. Ich finde es total cool, dass wir eigentlich in der GFL 1 Nord drei wirkliche Top-Teams haben, die sich gerade abzeichnen. Dresden, Potsdam und Braunschweig. Und ich finde, das kann nur cool sein. Also es kann ja nur im Sinne des Sports sein, dass du halt auf hohem Niveau verschiedenste Duelle hast. Die ganze Zeit. Das ganze Jahr über auch. Und das macht ja jedes Team für sich auch besser. Wenn du gegen andere gute Teams spielst, macht es dich besser.
Genau, auf jeden Fall. Den Wettbewerb, den die Liga eben auch seit langem brauchte, den Spieler sich herbeisehen, den hast du in diesem Jahr definitiv. Einmal eben ganz oben mit den drei Teams, dann nochmal so ein bisschen das Duell Berlin Rebels gegen Paderborn um den vierten Playoff-Platz.
Und Adler. Und
ja, die Adler jetzt auch wieder so ein bisschen mit drin im Mix, ne? Tatsächlich, ja. Ne? Definitiv. Darf man auch nicht abschreiben mit ihren Neuverpflichtungen jetzt, ne? Sicherlich wollen die da auch noch ein Wörtchen mitreden. Also da, ich glaube zwar, dass sie dafür schon ein bisschen Federn gelassen haben, haha, bei den Adlern, nein, den Witz mache ich nicht nochmal, dass sie einfach dafür schon zu viel liegen gelassen haben. Um dann wirklich noch mit in diesem Duell mit einzutauchen. Selbst Paderborn wird es da schon schwierig haben, wird es da schon schwer haben. So. Aber die drei Top-Teams vorne, das ist schon das, was Football in Deutschland oder generell einfach braucht. Dass du, da hast du auch Spaß beim Zugucken. Also ich zum Beispiel habe Samstag nicht die Konferenz geguckt. Ich habe mir Potsdam gegen Braunschweig reingezogen.
Ja, das ist ja auch ein überragendes Spiel gewesen. So. Muss man ganz klar sagen, es war einfach ein gutes, also ein wirklich sehr gutes Footballspiel. Und ein gutes Footballniveau. Also das vernünftig produziert, das kann man sich immer, das ist einfach gute Unterhaltung. Auch für einen Fan, also auch für einen Menschen, der Football-Fan ist, aber vielleicht jetzt kein favorisiertes Team hat in irgendeiner Form. Dann gab es aber auch noch ein anderes Top-Spiel im Süden. Verlieren die Allgäu Comets gegen die Schwäbischer Unicorns und man muss jetzt dazu sagen, das ist das erste Mal seit Jahren, dass es jetzt schon feststeht, dass es kein ungeschlagenes Team geben wird. Jedes Team hat jetzt mittlerweile einmal verloren. Und die Schwäbischer Unicorns gewinnen jetzt, wo es drauf ankommt, wir haben es vor ein paar Wochen schon mal angekündigt, jetzt das Topspiel und das ist ein Statement gegen den direkten Konkurrenten.
Ja, absolut, absolut. Also im Spiel sind die Unicorns eindeutig schneller aus den Startlöchern gekommen, wie man so will. Am Ende gab es eine Aufholjagd und Allgäu machte auch den Eindruck, als wenn sie, ja, wenn das Spiel noch etwas länger geht, hier auch wieder Hochwasser kriegen. Also, dass sie das wirklich für sich entscheiden können. Deswegen haben wir auch hier ein Duell gehabt, was noch nicht Rückschlüsse darauf führen kann, wie das vielleicht nochmal in einem Playoff-Duell aussieht, wenn die beiden wieder aufeinandertreffen. Das ist gut, das braucht der Süden. Schwäbisch Hall hat jetzt nochmal wieder gewonnen, schön und gut, aber du hast in diesem Spiel klar gesehen, dass beide Teams um die Krone im Süden ebenbürtig kämpfen können. Und das hat der Süden so lange vermisst. Natürlich hat dort mehr dafür gesorgt, dass Schwäbisch Hall einfach geschwächt wurde. Diese spielfreie Zeit, aber auch die Comets haben eben mit ihrem neuen Quarterback auch einen sehr guten Job gemacht, also dass du einfach, die sind einfach auch nochmal wettbewerbsfähiger. Wie wettbewerbsfähig wird dann letztendlich natürlich auch zeigen, wie der Süden sich generell überhaupt gegenüber dem Norden schlägt, der schon sehr stark daherkommt, aber du kannst dich eigentlich jetzt schon nur auf solche Playoff-Duelle freuen.
Genau, und das ist doch das, was wir alle haben wollen. So. Dann gab es noch das Spiel Straubing Spiders gegen die Ingolstadt Dukes. Die Spiders verlieren mit 28-45. Eigentlich war das Spiel zur Halbzeit schon entschieden, weil dann stand es auf einmal 28-7. Und Also, und das alles im zweiten Quarter. Also, Straubing hat eigentlich gut mitgehalten, wenn man das zweite Quarter rausrechnet, aber das gehört nun mal dazu. Zwischenzeitlich hat man, dann waren sie dann auf einen Touchdown wieder ran, aber dann hat Ingolstadt gesagt, ja, okay, dann lassen wir doch die Starter wieder spielen. Was sagt man jetzt zu Straubing? Toll, dass ihr wieder zurückgekommen seid, oder Leute, ein Spiel hat vier Quarter.
Ja, das war es hilft ja jetzt eh nichts mehr. Du hast jetzt 5 Niederlagen gegen 2 Siege. Du hast mit den Playoffs nichts mehr zu tun. Du hast vor allem gegen die direkte Konkurrenz, mit der du um diesen 4. Playoff-Platz, wenn wir Allgäu, Saarland und Schwäbisch Hall oben mal rausnehmen, hast du beide Male verloren. Ja, damit bist du raus aus dem Rennen. Ne? Also es hilft eh nichts, schön mitgespielt zu haben oder was auch da die Gründe sind. Im Endeffekt können die Straubinger sich jetzt schon hinsetzen und sich Gedanken machen, wie sie nächstes Jahr dafür sorgen wollen, diese direkte Konkurrenz auszuschalten, damit sie eben in die Playoffs kommen.
Dann gab es ein weiteres Duell, Munich Cowboys gegen die Marburg Mercenaries. Die Münchner behalten auch hier die Oberhand, Marburg weiterhin, auch wenn verbessert, ohne Sieg, verlieren jetzt aber nur mit 24-21. München hat bisher nur gegen Marburg gewonnen, konnte sich jetzt halt durchsetzen. Was macht man jetzt an Marburger Stelle? Also, weil leichter wird es ja nicht, wahrscheinlich dieses Jahr.
Marburg wird besser, aber es hat am Ende eben in den entscheidenden Spielen gegen München nicht gereicht, um dort, also jetzt hätte man das Spiel gewonnen, wären eben beide Teams mit einem Sieg im direkten Vergleich auch noch mit einem Sieg. Und man hätte echt nochmal gute Argumente sammeln können dafür, um am Ende eben nicht in der Relegation zu landen. Jetzt stehst du halt ohne Sieg da. München ist praktisch schon weg, weil ich glaube nicht, dass Marburg noch 2 Siege holt. Klar, Ravensburg, München, die haben jetzt, Ravensburg sah für mich aber besser aus. Also Ravensburg sah für mich immer besser aus als München. Deswegen wäre ich da eigentlich überrascht, wenn sie am Ende in der Relegation stehen und sich von Marburg noch abfangen lassen. Aber Marburg macht sich. Also die können am Ende noch für eine Überraschung gut sein, vielleicht für den einen Sieg, den es dann am Ende braucht, um eben doch noch mit in die Diskussion zu kommen, dass man nicht so in der Relegation landet. Ne? Aber es wird jetzt schon verdammt schwer für Marburg, aber die werden bis zum Schluss kämpfen. Also es ist halt im Endeffekt ein Sieg, der fehlt momentan gegenüber Ravensburg. Und da werden die schon noch viel für geben, dass sie, wie lange spielt Marburg jetzt ununterbrochen in der GFL Süd? Ewig. Also ewig, das ist wirklich lang, ewig. Verdammt lang. Ich meine, auch wenn sie Achter werden, sind sie ja noch nicht weg vom Fenster. Aber das wird dann schon.
Also man muss ja immer dazu sagen, wenn sie sich so präsentieren, dann haben sie natürlich auch gegen einen potenziellen Aufsteiger aus der zweiten Liga immer eine Chance, weil da ist auch der Leistungsunterschied zwischen den Ligen einfach zu hoch. So, also von daher wären das dann schon spannende Relegationsspiele. Was immer wieder spannend ist und interessant ist, Saarland Hurricanes, die gewinnen hier gegen die Razorbacks aus Ravensburg, gegen die IFM Razorback Ravensburg mit 47-18. Die Offense der Saarländer ist on fire. Jedes Mal, wenn es gegen ein anderes Südteam geht, und auch gegen Dresden konnten sie über 30 Punkte machen. Und hast du dir mal den Spaß gemacht, die saarländischen Kommentatoren im Stream dir anzuhören?
Nee, tatsächlich nicht.
Das ist ein purer Genuss, wirklich. Ja. Also wenn du mal Zeit hast, hör dir die beiden Jungs an. Die sind einfach nur mega. Also das sind die besten Stadionkommentatoren, die es im Livestream gibt.
Okay.
Also mehr Unterhaltung geht nicht. Aber für Saarland, die zeigen halt, hey, wir haben eine Offense und die trägt dieses Team halt auch. Und sobald die Offense ein bisschen gestoppt ist, die Defense ist nur, ja, ich sag mal, durchschnittlich in der Liga. Ja, du wolltest es sagen, Philipp?
Ja, nee, ich kann nur sagen, also darauf lässt sich aber ja aufbauen. Ich meine, Saarland ist jetzt in Jahr 2 in der GFL. Ja. Du hast jetzt eine Offense, du hast jetzt das erste Jahr, in dem du eine Offense hast, die schlagfertig ist und die so ist, dass du ganz vorne mitspielen kannst. Jetzt hast du nächstes Jahr nochmal eine Offseason, du wirst in den Playoffs schon mal ein bisschen mitspielen und ich sag mal so, gerade gegen Teams, die vielleicht etwas konservativer in ihrer Spielweise daherkommen, kannst du in einem Playoff-Duell auch einen, also kannst du eben auch vielleicht ein Shootout durchziehen und plötzlich das Spiel gewinnen, weil der Gegner nicht in dieser Schlagzahl punkten kann wie du, ne? Insgesamt weißt du aber, wo du nächstes Jahr investieren musst, damit du eben ganz vorne in der GFL Süd dabei bist, die, was Allgäu wiederum gezeigt hat, auch wenn sie knapp verloren haben, so offen ist sie schon lange nicht mehr. Also Saarland ist auf einem sehr guten Weg, auch nächstes Jahr dann mit in die Spitze der GFL Süd und damit letztendlich auch mit im Playoff-Kampf dabei zu sein.
Ansonsten, das waren das schon die Spiele der GFL dieses Jahr. Dieses Wochenende, nicht dieses Jahr. Aber es sind jetzt auch zwei Spielwochenenden frei. Also die Spiele beginnen erst wieder am 22.07. Wir haben jetzt ein bisschen GFL-Pause. Ist auch wichtig, Sommerferien und so weiter. Aber die ELF, und das ist jetzt auch der Übergang, die spielen durch.
Genau. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, irgendwann ist auch noch mal eine Woche Pause.
Ich glaube, erst in den Playoffs hin.
Ja, aber klar, die müssen auch durchziehen. Die fangen ja ein bisschen später an. Und ja, genau. Dementsprechend wird es gehen. Und wir haben ja auch in den Playoffs, das ist ja jetzt so ein bisschen näher an die NFL angeglichen. Ne? Also es gibt ja dann jetzt 6 Playoff-Teams.
Ja.
Und praktisch erstmal so 3-6, 4-5. Das heißt, du hast halt 3 Playoff-Runden statt wie bisher im Prinzip 2. Halbfinale und Finale. Deswegen brauchst du da ja auch noch eine Woche mehr Zeit und trotzdem möchte man irgendwie im September gerne mit der ELF-Saison durch sein, weil man weiß, und das ist nun mal so, wenn NFL-Football halt wieder stattfindet, dann hat es eine andere vermeintlich professionelle Liga schwer, weiterhin für Zuschauerzahlen zu sorgen. Das kannst du mit Playoff-Football noch irgendwie hinbiegen, aber mit einem Regular-Season-Game holst du halt keinen mehr hinter dem berühmten Kamin hervor.
Ja, wer auch niemanden mehr vom berühmten Kamin hervorhebt anscheinend, sind die Leipzig Kings. Die haben nämlich das Spiel gegen die Prag Lions abgesagt. Nun, was spannend ist, die Cologne Centurions haben daraufhin gepostet, Leute, unser Spiel ist deswegen noch nicht abgesagt, sondern es ist jetzt einfach nur dieses eine Spiel abgesagt. Das heißt, was ist da passiert? War das ein Spielerstreik oder kurzfristig kein Geld frei geworden? Was passiert da gerade? Weil für die Verantwortlichen der anderen Teams ist das natürlich gerade unglaublich suboptimal, weil die natürlich auch, es geht da nicht um das, es geht, Busse müssen gemietet werden, wenn du ein Heimspiel gegen die Kings veranstaltest, hast du Tickets verkauft, hast du Dienstleister beauftragt bezüglich Catering etc. pp. Also da ist ja so eine Planungssicherheit und so eine Vorlaufzeit eigentlich Gold wert.
Wir haben ja hier an dieser Stelle schon das Management der Leipzig Kings kritisiert und auch gesagt, dass Probleme ein Stück weit hausgemacht sind, weil dort einfach auch in den letzten 3 Jahren nicht gut gearbeitet wurde. Haben wir an verschiedenen Faktoren festgemacht, wie die Suche nach einem geeigneten Stadion, ein Hauptsponsor, der jetzt abgesprungen ist, spricht halt auch nicht dafür, dass du gut arbeitest, weil der mit dir plötzlich nicht mehr kooperieren möchte. Das ist natürlich auch unglücklich, klar, ne? Also man sollte den Leuten auch nicht zu nahe treten. Das ist natürlich, da gehören auch immer beide Seiten dazu. Aber wir haben gerade eine Situation, in der den Leipzigern eine ganz große Sympathiewelle so entgegenschwappt. Es gibt ein Crowdfunding. Es gibt gerade bei den Heimspielen bewusst European League of Football Fans, die sich auf den Weg nach Leipzig machen, um quasi mit einem Ticket, was sie kaufen, diese Franchise zu unterstützen.
Ja.
Und du machst dir damit gerade überhaupt keine Freunde, wenn dann kurzfristig solche Nummern kommen. Also, willst du jetzt weiter mitspielen oder willst du nicht? Was ist jetzt Phase? Das bringt der ELF gerade nichts, das bringt den Fans nichts, die gerade irgendwie versuchen, die Leipzig Kings davon fernzuhalten, pleite zu gehen. Das hilft den Spielern dann mal rein gar nichts. Also ein Herr Wendland ist zwar glücklicherweise immer noch der Tackling-Liga, auch wenn er jetzt ein Spiel weniger hat und wird das wahrscheinlich auch noch die nächsten 2 Wochen bleiben, wenn der Rest so weiter tackelt wie bisher. Also er ist halt immer noch unangefochten, die Nummer 1. Er braucht nur eine halbe Saison, um genauso viele Total Tackles zu haben wie der Rest der Liga. Also das ist schon beeindruckend. Aber solche Männer wollen spielen. Und entweder löst du diese Hängepartie jetzt auf mit, es ist jetzt finanziert und wir spielen bis zum Saisonschluss, oder du erteilst deinen Spielern die Freigabe und sagst, Leute, das ist es hier an dieser Stelle gewesen. Ihr könnt hier gerne noch trainieren, die Coaches bleiben auch, ihr werdet hier weiter bezahlt, ne? Ja. So wie du es ja auch letzte Woche gesagt hast. Und ihr dürft hier die Facilities, die wir haben, weiterhin nutzen, aber spielen werdet ihr hier nicht mehr. Also wenn ihr das noch wollt dieses Jahr, dann müsst ihr woanders hingehen. So, weil machen wir uns nichts vor, bei den Gehältern, die in der ELF bezahlt werden, nur ums Geld würde es den meisten Spielern da nicht gehen. Also du willst halt auch zocken und dementsprechend gehst du dann ja vielleicht nochmal woanders hin. Also bitte, so hilft das gerade niemandem. Und vor allem auch die Auswärtsteams, jetzt die Centurions, die auch wieder gucken müssen, ja, wie gehen wir überhaupt mit unseren Zuschauern dann wiederum um, ne? Weil genau, es werden Karten verkauft, das muss zurücküberwiesen werden, das, ja, das funktioniert alles nicht. Vor allem nicht in dieser Kurzfristigkeit, verprellt das Leute und im Endeffekt, ja, was nützt es mir, den Preis fürs Ticket zurückzubekommen, wenn ich mein Hotel schon gebucht habe und was noch dazu gehört, ne?
Urlaub.
Urlaub, genau.
Weil man in der Stadt geblieben ist und so weiter und so fort. Also, das ist alles nicht so optimal, deswegen bitte findet hier eine klare Lösung einfach, damit man sich nach irgendwas richten kann.
Ja.
Es gab ansonsten ganz viele Deals und die können wir gerne alle mal durchgehen. Die WHW Entroners verpflichten Kevin Michael Doyle Jr. Der kommt von der University of Arizona, einer Power 5 Schule und hat sich in den letzten Jahren in der GFL, AFL und auch nicht in Spanien festgespielt. Aber aus einer Power-5-Schule muss der erstmal kommen. Das heißt, da muss ja eine Qualität da sein.
Ja klar, die Qualität ist da. Wir haben das in der Vorbereitung auf die Saison ja öfter schon besprochen. Es gibt so die Quarterbacks, die haben an einer großen Schule gespielt. Und da hat es jetzt dann vielleicht aber einfach an vielleicht auch dem nötigen Glück gefehlt, um dann den nächsten Schritt eben in eine US-Liga zu gehen oder zum oder eben sogar in die NFL. Dann gibt es aber auch diese Spieler, da hat das ganz gute Gründe, warum sie nicht Fuß fassen können im professionellen Football, warum sie das nicht beruflich machen können. Und Michael Doyle, ich sag vorab, ich kann zu dem Menschen persönlich nichts sagen. Ich kenne ihn nicht persönlich. Ich möchte ihn charakterlich nicht einschätzen. Ich möchte nur sagen, es steht ein Stück weit für sich, wenn du in 3 Jahren in Europa Football spielst, 4 verschiedene Teams hast, 3 verschiedene Ligen hast, in denen du gespielt hast, dann spricht das für sich, glaube ich. Dann müssen wir nicht lange darüber diskutieren, was du wahrscheinlich für ein Spielertyp bist. Du bist zumindest kein Jan Weinreich, den man anruft, weil man jetzt Quarterback-Mangel hat und sagt, von dem weiß ich, der hat sich die letzten Wochen topfit gehalten, weil der nochmal auf seine Chance wartet und der kennt das Umfeld und der kennt die Receiver und der kennt das Spielsystem und deswegen hole ich den, um nochmal auf die Show von letzter Woche einzugehen, weil Jan da wirklich gerockt hat und man einfach merkt, warum das ein cooler Spieler ist, ein beliebter Quarterback ist hier in Deutschland. Das scheint bei ihm nicht der Fall zu sein. Jetzt bei den Enthroners, klar, eine Chance, aber im Endeffekt, die Enthroners, ja, können natürlich auch sowas probieren, weil da ist die Saison sowieso dürftig.
Eben. Dann haben die Watchlove Panthers den DB Naquan Bender verpflichtet. Der ist Ersatz für Lee Pitts, der sich verletzt hat, verpflichtet wurde. Jetzt hat er gleich beim ersten Spiel gegen die Sea Devils einen Pick gefangen. Das heißt erstmal Spot gesaved. Daniel Naquan Bender ist der neue Defensive Back der Watchlove Panther.
Ja, für wie lange halt, ne? Das ist halt so, es hat einen Beigeschmack. Wir haben Lee Pitts letzte Woche als Spieler der Woche bezeichnet. Der hat sich aber bei seinem letzten Pick oder wie viel mehr hat er sich in dem Spiel verletzt, wird für den Rest der Saison ausfallen und die Rockloft Panthers haben ihn halt einfach entlassen und haben einen neuen Spieler geholt. Das ist.
So ist es halt. Also da muss man das ist halt das Business. Genau,
das ist knallhart, ja.
Ja. Dann die Hamburg Sea Devils verpflichten Erfahrung. Da haben sich die Importe Maurice Wright und Dion Harris wurden auf Injury Reserve gesetzt.
Geht also auch, man muss sie nicht alle rausschmeißen, will ich nur dazu sagen.
Ja, und ich weiß halt aber auch, dass sie Dion Harris beispielsweise ja auch als Coach nehmen. Also, der coacht ja einfach mit. Aber sie haben Michael Taylor als Linebacker geholt und Curtis Slater, ich nenne es mal zurückgeholt, weil Curtis Slater kennt man im Hamburger Raum als Import-Footballer. Und der hat eine Menge GFL-Erfahrung und der kann auch nicht nur DB spielen. Also genau das, was die Sea Devils vielleicht gerade brauchen. Dann
absolut, ja. Weiter.
Kommen die Stuttgart Surge und die haben eine Mega-Verpflichtung gemacht.
Ja.
Das weiß ich, weil ich gegen den schon mal gespielt habe, aber nur mannschaftstechnisch, weil ich habe natürlich auf einer anderen Position gespielt. Aber Daryl Stewart Jr., ehemaliger Michigan State-Spieler, der im Trainingscamp der Green Bay Packers war, 21 und 22, sogar für die Dresden Monarchs gespielt hat. Dieser Typ ist eine Maschine. Und die Stuttgart Surge haben gerade wahrscheinlich die beste Defense der Liga. So kann man das statistisch, glaube ich, sehr sehen. Aber mit diesem Typen alleine verbesserst du deine Offense.
Ja, Jan Weinreich und Daryl Stewart jetzt im Zusammenspiel für Stuttgart gehen auf Punktejagd. Ich fand das so geil eigentlich. Du musst es eigentlich nochmal erzählen. Im Vorfeld hast du darüber gesprochen, wie du Daniel Stewart beim Spielen zugesehen hast.
Ja, ich kann das erzählen, weil ich bin als Defense-Liner, hast du nicht das Problem, dass du Receiver covern musst. Und und bei Daryl Stewart als Gegenspieler erwartet als Defense-Liner auch keiner von dir, dass du diesem Kerl irgendwie noch hinterherläufst. Also du hast es ja teilweise, dass du dann als Defense-Liner sagst, okay, ich hustle jetzt und du rennst diagonal übers Feld, um irgendwie kurz vor der Endzone noch einen Tackle zu machen. Aber da macht das keiner. Da sagen die, ja, das wäre dumm, da jetzt hinterher zu rennen, weil bis du Fettsack sich bewegt hast, hat der dich schon dreimal umkurvt. Also, und das ist einer, da prallen teilweise Leute ab. Und das war so, du hast teilweise Gegenspieler, wo du als Spieler auch sagen musst, Bruder, du bist gut. Und Daryl Stewart ist genau so ein Typ.
Also Surge auf jeden Fall nicht nur eines der wenigen ungeschlagenen Teams in der European League of Football, sondern eindeutig auch auf Titelkurs.
Auf jeden Fall in der Konversation. Darf man sie nicht vergessen. Und sie würden sich so einen Spieler nicht holen, wenn sie es nicht wollen würden. Ne? Also.
Definitiv. Dann, ich glaube, Stewart würde halt auch nicht kommen, wenn er nicht wüsste, in Stuttgart spiele ich hier um Titel dieses Jahr. Ne?
Eben. Dann entlassen die Prag Lions Shazon Mumphrey, der übrigens gleich bei den Bad Homburg Sentinels unterschrieben hat. Also der ist schon wieder in Anstellung in der GFL 2. Und sie verpflichten Nate Cox. Der ist 2,6 Meter groß und hat für das Nevada Wolfpack gespielt auf dem höchsten College-Level. Und dazu hast du ein bisschen was zu erzählen.
Ja, genau. Also wir haben ja gerade einleitend, haben wir ja ein bisschen was zu einem anderen Quarterback erzählt, der auch auf Power-5-Level sogar gespielt hat in der Pac-12. Und von dem man halt sagt, so ja, das war so ein bisschen der ist ja so ein bisschen rumgewandert durch die Ligen Europas und konnte nie richtig Fuß fassen. Das bedeutet ja nicht gleichzeitig, dass das auch auf den Nate Cox zutrifft, weil der hat wirklich erst in der 2022er Saison seine College-Karriere beendet, hat für Nevada in, ich glaube, 8 von 12 Einsätzen gestartet, hat solide gespielt, nicht so, dass ich sagen würde, dass er für die NFL in Frage gekommen wäre. Scheinbar hat er es aber versucht, also er hat sich sicherlich intensiv auf Draft und alles vorbereitet, was dazugehört. Dementsprechend, wir wissen nicht genau, ob es Angebote aus der XFL oder der USFL gab, aber er hat zumindest keine angenommen, sondern sich eben auf den Draft konzentriert. Und jetzt hat das alles nicht geklappt, er hat keine Einladung zu einem Trainingcamp bekommen, wird eben dieses Jahr in der NFL keine Rolle spielen, wird vielleicht auch von einem Berater gesagt bekommen haben, Junge, du musst noch ein bisschen spielen. War so ein Jahr am College und davon auch irgendwie nur 8 von 12 Spiele und dann hast du nochmal so in einer Saison so 1-2 Spiele gemacht. Das reicht noch nicht, damit Teams dich auch mal in ein Trainingslager mit einladen. Mach das nochmal und ja, wird jetzt bei den Prag Lions eben anfangen. 2,6 Meter groß eben und ey, für den wird das Spiel jetzt langsamer, sagen wir mal so. Also Mountain West gegen Boise State und Co., das ist eine ganz andere Nummer als das, was er jetzt in der ELF kriegt und da bin ich sehr gespannt, aus welchem Holz er geschnitzt ist. Also ich wünsche mir tatsächlich, dass er einer dieser Quarterbacks ist, der jetzt einfach mal hier mal so für ein Jahr mal richtig ballert Und dann geht er nachher in die USA und spielt wahrscheinlich XFL oder suhlt sich in irgendwelchen Training-Camps von der National Football League, geht vielleicht nach Kanada hin dann letzten Endes. Das ist vielleicht so ein Typ, den hast du hier vielleicht mal für ein Jahr, aber in dem Jahr kann er halt richtig rocken. Also Prag, geiles Signing gemacht. Bin gespannt, wie der Kontakt da überhaupt zustande kommt. Ich glaube, da müssen wir Enrico mal fragen.
Genau, Enrico kann da 100 Pro was zu erzählen.
Wie die den gelandet haben und was der tatsächlich kann. Da bin ich gespannt, weil Prag könnte dann hinten raus, meine, für Playoffs oder so wird es wahrscheinlich reichen, aber Prag geht es ja auch ein Stück weit darum, jetzt mal ein, zwei Siege in der eigenen Liga zu holen. Gegen Leipzig haben sie jetzt am grünen Tisch gewonnen, schön und gut, aber das alleine reicht ja nicht.
Ja, die Helvetic Guards, dein Team, die haben ihren Quarterback auch ausgetauscht. Jordan Barlow ist jetzt, der spielt jetzt auch bei den Berlin Thunder, meine ich. Ist entlassen worden und sie haben Tristan Noble verpflichtet, nimmt die Three College-Spieler. Was hast du zu ihm zu sagen?
Zu ihm habe ich tatsächlich nicht viel zu sagen, eben von einem D3 College. Gibt nicht viel darüber zu erwähnen. Es gibt auch tatsächlich nicht viel, was man über ihn findet. D3 College Football gucke ich jetzt auch nicht. Also kommt eher selten vor. Und es sei denn, mir schlägt da jemand tatsächlich einen Spieler vor, den ich mir ansehen soll, dann ist das was anderes. Ansonsten bin ich da tatsächlich in der D3. Da fehlen mir auch die Kanäle für. Und die Helvetic Guards mussten was tun auf Quarterback. Er hatte am Wochenende sein erstes Spiel. Die Helvetic Guards haben gewonnen. Sie haben ihren allerersten Sieg in der ELF gefeiert. Historisch. Da. Ja. Und ich sag mal so, der hat unter 50% der Pässe angebracht. Welchen Anteil er da wirklich dann in seinem ersten Einsatz schon zu hatte. Wahrscheinlich auch noch ein bisschen verkatert von der Zeitumstellung. Aber auf jeden Fall versuchen auch die Guards nochmal was. Also du kannst nicht sagen, dass die ELF-Teams, die jetzt irgendwie 0-4, 0-5 gestartet sind, dann einfach klein beigeben und sagen, oh, dann gewinnen wir halt dieses Jahr nichts. Also Fair war, Prag und auch Helvetic Guards, alle mit einem neuen Quarterback. Bei den Guards ging es jetzt schon auf. Wie gesagt, die Prager müssten, glaube ich, unbedingt noch einen Sieg auch so feiern auf dem Platz, damit es für sie sich auch zählend anfühlt. Und die Enthroners, ja, wir sind jetzt nicht so begeistert von dem Signing, aber auch sie tun was.
Und ich habe Quatsch erzählt, Jordan Barlow spielt nicht bei den Berlin Thunder, sondern die haben Jermaine als Quarterback gehabt. Die haben den jetzt ja auch letzte Woche verpflichtet gehabt, um das hier schon mal nachzureichen. Wir kommen am besten schon mal zu den Spielen. Also über Leipzig gegen Prag brauchen wir nicht reden. Die Frankfurt Galaxy gewinnen in Mailand knapp mit 40-33. Ist ein Shootout, zeigt aber auch, wie nah diese Teams beieinander sind.
Absolut. Wir haben ja von dem Mittelfeld der Liga, dem gehobenen Mittelfeld ja schon gesprochen.
Und da passen die ja beide genau rein und das haben sie auch bei dem Spiel bewiesen.
Genau.
Dann gewinnen die Helvetic Guards mit 3 Punkten in Overtime gegen die Barcelona Dragons, 22-19. Wir haben es zwar schon erwähnt, aber hätten wir beide vor dem Spiel hätten wir es nicht gedacht.
Nee, wir haben das klar getippt. Ich habe ja auch gesagt, Helvetic Guards, ich glaube, das ist dieses Jahr einfach noch nicht das Jahr, in dem du in dieser Liga Spiele gewinnen kannst. Ist gut gelaufen. Spieler der Woche, mein Spieler der Woche oder unser Spieler der Woche vielmehr, Maceo, MC Berdagré, würde ich jetzt sagen, also Franzose. Defensive Back hat im regulären Spiel eine Interception gemacht und dann mit einer Interception auch in der Overtime die Entscheidung herbeigeführt. Damit Spieler des Spiels auf jeden Fall gewesen. Und weil die Helvetic Guards den allerersten Schweizer Sieg in der Geschichte feiern, damit eben auch der Spieler der Woche in der ELF, unserer Meinung nach.
Dann gewinnen die Berlin Thunder gegen die WHW Enthroners deutlich mit 60-6. Was sagst du nach solchen Spielen in deinem Team?
Ja, nicht viel. Also, aber die gehören halt auch dazu. Manchmal kassierst du halt auch mal derb.
Ja. Die Hamburg Sea Devils gewinnen 17-10 gegen die Panthers Wroclaw. Hätte ich so, also wir haben beide, glaube ich, auf die Panthers getippt. War ein enges Spiel, aber Hamburg zeigt sich, wir geben uns auch nicht geschlagen.
Nee, Also tatsächlich nicht. Du kannst so Thunder, Wroclaw und Hamburg, die sind sich, glaube ich, alle ziemlich ebenbürtig und keinen davon sollte man abschreiben. Alle haben in ihrer jeweiligen Conference Chancen, ja, doch noch irgendwie an der Playoff-Tür zu klopfen. Ne? Also wenn man bedenkt, dass am Ende die drei besten Wildcard-Plätze durchkommen, dann sind das Teams, die momentan 4-2 stehen. Und Hamburg mit dem Sieg jetzt bei 3-3, also das war auch wichtig tatsächlich, für Hamburg weiterhin im Geschäft zu bleiben. Ne?
Dann hast du die Raiders Tirol gegen die Vienna Vikings. Die verlieren deutlicher als gedacht, 13-34. Das hat man sich in Innsbruck wahrscheinlich auch anders ausgemalt.
Definitiv. Also hier wollte man ein Battle haben, hier wollte man klar eine Schlacht schlagen. Ja. Das ist nicht passiert. Es war von Anfang an eigentlich eine Kiste, klar, Richtung Wien. Ich sage, Hater würden sagen, da hätte ich den Mund nicht so weit aufmachen dürfen, dass man das Spiel zeigt, weil es wäre am Ende vielleicht sogar echt langweilig geworden. Aber auch das sage ich jetzt mal so, um die Raiders vielleicht auch ein Stück weit zu motivieren und zu sagen, ey, das ist ja dann aber auch nicht der Anspruch gegen die Vienna Vikings. Vielleicht gibt es ja noch ein Rematch, weil noch sind die Raiders auch mit der Niederlage auf Playoff-Kurs, haben das noch selber in der Hand und können dann ja vielleicht nochmal gegen die Vikings spielen und dann sieht es vielleicht anders aus.
Dann gewinnen die Stuttgart Surge gegen die Paris Musketeers mit 14-6. Und ich muss hier sagen, Stuttgart ist gefühlt das einzige Team in dieser ganzen Liga, und da nehme ich Vienna und Rheinfeier mit rein, die sich keine Sorgen machen müssen, wenn sie nur 14 Punkte scoren, weil sie dann trotzdem das Spiel gewinnen.
Und das sogar gegen Paris, die ja eher dafür bekannt waren in den letzten Wochen, dass sie viel scoren können.
Eben.
Ja, starke Kiste. Also Stuttgart momentan das tatsächlich ausgeglichenste Team. Wir haben in der Spitze, ja, wir haben jetzt mehrfach drüber geredet. Wir haben Rheinfeier, Stuttgart, Wien. Das sind die drei Favoriten auf den Titel. Aber das spricht, und wir haben letzte Woche die Diskussion geführt, schon für eine Ausgeglichenheit der Liga, weil du hast keinen klaren Favoriten.
Genau, also medial in der öffentlichen Wahrnehmung ist der Favorit Rheinfeier. Die haben jetzt auch gegen die Ravens mit 39-25 wieder mit 2 Touchdowns gewonnen. Aber wenn du dir jetzt wirklich reinguckst, in einem Spiel, du hast ein Finale, auf wen setzt du gerade? Stuttgart oder Rheinfeier? Weil die haben jetzt auch wieder 25 Punkte bekommen, ne? Das darf man auch nicht vergessen.
Ich würde tatsächlich nie gegen Wien tippen. Ne? Ja. Sage ich ganz ehrlich, die möchte ich halt bei allem nicht vergessen. Und die werden immer als allererstes vergessen.
Nee, von mir, also
Stuttgart nee, kommt jetzt ein bisschen
auf. Ich
will Wien
gar nicht vergessen. Ich hätte jetzt dieses Dreiergespann nämlich einfach durchgezogen, dass du alle mal durchtippen musst.
Ne? Also ich sag ganz ehrlich, ich glaube, am Ende des Tages ist Rheinfeier einfach nochmal ein Ticken professioneller. Ich glaube, das so über so eine komplette Saison durchzuziehen, das ist, auch wenn Stuttgart da wirklich mit dem ganzen Staff und so weiter, hat man da echt gute Leute jetzt, ne? Und ich will auch gar nicht sagen, wer sich jetzt in einem 1-gegen-1-Duell jetzt hier durchsetzen würde, ne? Sondern wenn du mich aber so direkt fragst und sagst, du musst dich jetzt für ein Team entscheiden, dann habe ich einfach mehrere Punkte, die für Rheinfeier sprechen, als für Stuttgart.
Ja, aber wenn du dir die Statistiken gerade anguckst, dann muss man schon sagen, Stuttgart spielt einfach einen krassen Football. Also da gibt es wirklich gar nichts. Also da merkt man schon, und deswegen bin ich jetzt eigentlich auch gespannt, wie sich Stuart da macht, wie viel gutes Coaching da einfach jetzt schon am Start ist. Im ersten Jahr, wie die alle zusammenspielen. Natürlich ist da viel 1-1 übernommen worden aus Schwäbisch Hall. Aber auch Schwäbisch Hall ist ja eine Organisation, die sind ja nicht komplett rübergegangen, sondern es ist halt die erste Riege des Coaching-Staffs rübergegangen und die erste Riege der Mannschaft. Ansonsten musste auch da sich jetzt viel erstmal finden.
Ja, du kannst jetzt nicht pauschal sagen, das ist Schwäbisch Hall und deswegen dominieren die ganze Liga. Weil dann hätten Frankfurt Galaxy, dann hätten die Munich Ravens, dann hätten auch die Raiders Tirol einfach schon wirklich 1:1 um Titel spielen müssen. Eben. Dieses Jahr, also von dem her ist mir das dann wieder zu einfach. Du musst es halt auch erstmal transportieren und vor allem haben wir nie damit gerechnet, dass die 5-0 gehen. Also wir haben halt einfach nicht erwartet, dass die so schnell auf diesem neuen Level, weil du darfst ja nicht vergessen, die Haller Spieler waren das alle gewohnt, während der Saison in den letzten Jahren erstmal locker reinzurutschen in so eine Liga. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass dem einen oder anderen da der Fokus gefehlt hat, aber es sind doch in der GFL Süd auch mal in der regulären Saison Spiele knapper entschieden worden, als es hätte sein müssen, weil man nicht ganz so den Fokus darauf gelegt hat.
Aber und es waren auch genug Spiele da, wo man halt ab der Mitte des zweiten Quarters Backups gebracht hat.
Komplett, genau. Die Spieler müssen jetzt durchspielen. Du musst jetzt gegen Paris 14-6, du musst da bis zum Schluss fighten, sonst gewinnst du dieses Spiel nicht. Und auch das ist etwas, woran Spieler sich gewöhnen müssen. Und das habe ich nicht gedacht, dass sie das so schnell hinkriegen. Was du, glaube ich, vor allem merkst, ist, dass die wirklich vom ersten Tag an, als die Entscheidung war, wir gehen nach Stuttgart, haben die gearbeitet. Die die sind nicht im März gestartet. Dann kannst du das noch nicht ernten, was du jetzt gerade schon erntest.
Kommen wir zur nächsten Woche. Tippen wir das Spiel Leipzig gegen Köln?
Nö.
Gut. Vienna gegen Panthers. Vienna Vikings gegen Panthers. Watch Love.
Ich tippe nicht gegen Wien.
Ich würde auch nicht gegen Wien tippen. Deswegen. Barcelona Dragons gegen die Raiders Tirol.
Raiders.
Frankfurt Galaxy gegen Hamburg Sea Devils. Das ist schwer. Ich sag Frankfurt.
Ich glaube, Hamburg wäre echt raus aus dem Rennen, wenn die das verlieren. Ja. Ich sag Hamburg.
Prag Lions gegen Burning Thunder.
Berlin.
Munich Ravens gegen Milano Seaman. Auch spannend.
Auch, vor allem Mailand hat sich gut geschlagen.
Ja.
Hat sich gut geschlagen. Ich gehe mit den Münchnern.
Ja, hätte ich auch gemacht, aber jetzt gehe ich auf Mailand. Helvetic Gags gegen Stuttgart Surge.
Stuttgart.
Paris Musketeers gegen Rheinfire.
Rheinfire.
Und jetzt kommen wir zur NFL. Die Jacksonville Jaguars spielen eventuell bald auf dem Daytona Speedway. Warum, wieso, weshalb? Hat man in Jacksonville gar keine Fans?
Nein, nicht ganz. Das Stadion in Jacksonville wird renoviert. Das ist an der Zeit, das muss gemacht werden und dementsprechend musst du jetzt Ausweichmöglichkeiten finden und da gibt es verschiedene Konstrukte. Eines unter anderem besagt auch, dass man nicht nur zweimal, sondern vielleicht sogar viermal in London spielen könnte. Auch das steht tatsächlich mit auf dem Zettel, dass man solche Geschichten machen könnte. Und ich sag mal, auch Daytona, es wäre natürlich, also du hättest massiv viele Zuschauer, also NASCAR-Rennstrecken haben halt krank viele Zuschauer.
Ja, eben.
Und,
das darf man immer nicht vergessen, wir kennen hier nur die Formel 1.
Ja, also da reden wir von sechsstelligen Zuschauerzahlen und auch von größeren, also da gehen auch gerne mal rund um 200.000 Leute zu so einer Rennstrecke. Und Daytona ist das auf jeden Fall möglich. Ich denke, dass es hier aber auch, wir reden jetzt gerade hier von 2026, 2027, wann diese Renovierungsarbeiten anstehen. Deswegen wird unter anderem eben auch geprüft, ob man vielleicht zeitweise mal so eine Londoner Franchise da aktiviert oder so. Es gibt jetzt einfach verschiedene Gedankenspiele und der Shad Khan, der Chef der Jaguars, der macht das auch schon ganz schlau, wie man da so sich verschiedene Angebote reinholt. Wäre natürlich aber ein Kracher auch für die National Football League auf einer NASCAR-Rennstrecke mal. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass die komplette Regular Season da spielen, aber dass sie da halt auch mal ein Spiel machen und einfach ein Mega-Event draus machen, vielleicht einen All-Time-Zuschauer-Rekord für ein Footballspiel machen, ne? Mhm. Und dann hat Jacksonville wieder von sich reden gemacht. Also das kann ich mir schon ganz gut vorstellen, dass es in so eine Richtung geht.
Aber mit dem Inhaber kann ich es mir auch vorstellen, dass der einfach nach München, nach London umzieht, weil ihm da halt eine Bude auch gehört, ne?
Also absolut, das Stadion wäre da. Auch das, wie gesagt, wird gerade geprüft. Also das ist nicht abwegig.
Ist der nicht auch Inhaber der Tottenham Hotspurs oder so?
Ich dachte, es wäre Fulham.
Meinst du?
Ja, schau mal eben nach.
Ja, erzähl mal dann, ein bisschen was nebenbei.
Genau, erzähl mal ein bisschen was nebenbei. Das ist gut. Ja, ich will auf jeden Fall nochmal sagen, dass das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, nach London zu gehen. Das ist Fulham, ne? Ja. Also klar, man müsste dann schon eher Wembley Stadion oder so halt nutzen, ne? Aber das ist ja auch in der Regel frei.
Ja, eben.
Und
Fulham wird gute Facilities haben. Darauf will ich halt genau hinaus. Also auch da, es wird ja Trainingsmöglichkeiten geben. Wenn du da umziehst, dann sind die ja die pendeln ja nicht über den Teich.
Also. Nein, auf jeden Fall. Deswegen, also es wäre halt eine Option, das dann mal zu testen, ne, in so einer Phase. Oder wie gesagt, einfach mehr Spiele, ne? Dass man einfach sagt, wisst ihr was, 2026 und 2027, wir haben 4 London Games. Die machen alle, das machen durch die Bank weg, macht das Jacksonville. Die bleiben dann einfach mal 2 Monate da.
Genau.
Und machen dort die Spiele, machen dort viel Publicity für Jacksonville, für die Jaguars und auch für die National Football League, weil du einfach 2 Monate lang Training vor Ort gucken kannst. Ne, das wäre halt nicht nur ein Besuch, den man da macht, sondern. Und man hätte halt die Probe aufs Exempel, weil die NFL halt immer noch darüber nachdenkt, ne? Team in London, eine europäische Division, das sind ja alles Gedankenspiele. Und wie gesagt, es gab schon andere Teams, die ihr Stadion mal renovieren mussten. Und andere sind dann einfach in das ortsansässige College-Stadion gegangen oder so. Minnesota zum Beispiel, als da plötzlich die Schneedecke auf das Dach und dann ist das eingebrochen. Chad Khan will auf jeden Fall diesen Umbau, der viel Geld kostet, dafür nutzen, um die Franchise noch reicher zu machen. Das ist nicht dumm. Also der Mann versteht was davon.
Wie reich bist du, wenn du 30 Millionen US-Dollar an Krypto-Cash verlieren kannst? Einfach so.
Dann bist du Tom Brady reich, weil die hat er jetzt verloren. Tom Brady hat so ein bisschen über den Krypto-Crash eben gesprochen. Das, was, wie er auch sagt, auch andere NFL-Profis erlitten haben. Ich glaube, Odell Beckham Jr. hat sich seinen neuen Vertrag in Cleveland zu einem Gutteil in Kryptowährung auszahlen lassen. Mhm. Wenn der das noch nicht eingecashed hatte, dann ist er das Geld jetzt auch los. Also das ist natürlich bitter für solche reichen Menschen, dass sie plötzlich viel weniger Geld haben. Aber ich glaube, er landet weich. Also das wird auch an Tom Brady ganz gut verknusen können. Haben wir jetzt einfach mal mit reingebracht, um mal wieder ein Tom Brady News zu haben.
Ist auch wichtig. Jetzt können wir den Titel nehmen.
Dass halt immer noch was drüber gesprochen wird und zu ihm geschrieben wird und er immer noch irgendwie ständig in den Medien ist, in den USA vor allem auch. Also wir präsentieren das jetzt nicht, weil wir uns diese News rausgesucht haben, sondern weil Tom Brady in den USA gerade in der Offseason schon wieder Thema ist.
Dann gibt es eigentlich das ist die einzig sportlich relevante News heute. Die Matthew Stafford von den LA Rams soll angeblich getradet werden.
Ja, oder was heißt soll? Sie wollten es. Es hat sich, glaube ich, jetzt so ziemlich erledigt. Es ging tatsächlich um eine Bonuszahlung von 59 Millionen US-Dollar, die Rams nicht gerne bezahlen wollten. Und deshalb haben sie versucht, laut Michael Lombardi, NFL-Insider, der jetzt auch kein Schaumschläger ist, also der nicht einfach irgendwelche Sachen raushaut, der war in der Pat McAfee-Show. Gut, auch in der Pat McAfee-Show wird auch einfach mal so ein bisschen was rausgehauen, aber manchmal fühlt man sich als Journalist auch einfach etwas gelöster in dieser Sendung und gibt dann Dinge preis, die man vielleicht vorher bei Twitter oder so nicht erzählt hätte. Ja. Und es soll wohl so sein, dass die Rams versucht haben, Stafford unter den Franchises halt irgendwie schmackhaft zu machen. Dafür hätten diese Franchises aber eben diese 59 Boni zahlen müssen, weil die Rams, glaube ich, das Capspace gerne frei hätten, um mit rüberzunehmen. Für mich gar nicht unbedingt eine Bekundung, wir wollen Stafford nicht mehr haben, weil das ein schlechter Quarterback ist, sondern ein klares Anzeichen dafür, wo die Rams sich selber gerade sehen. Die Rams wollen natürlich jetzt keinen jahrelangen Umbruch machen. Die wollen gerne in einem Jahr auch wieder competitive sein. Aber ich glaube, die wollen sich jetzt ein Jahr mal gerne gesund stoßen. Und da hätten sie nichts dagegen gehabt, bei einem Quarterback, der vielleicht auch gar nicht mehr viel länger spielt, von dieser Bonuszahlung runterzukommen. Ne? Zumal, das muss man auch sagen, ich glaube, es ist noch nicht zu 100% fix, dass Stafford tatsächlich so eine Saison spielen wird. Und deswegen, ich möchte jetzt keine wilden Gerüchte streuen, aber zumindest solche News und dass die Rams versuchen, da einen Spieler loszuwerden, der gestanden ist, sorgen doch immer dafür, dass sowas nochmal angeheizt wird. Ne?
Viel wichtiger ist doch, kann ich Aaron Donald für einen Viertrunden-Pick traden?
Das glaube ich nicht, nee.
Kann ich Cooper Kupp für einen Viertrunden-Pick traden?
Cooper Kupp, wie alt ist er gerade?
Oh, weiß ich nicht, aber für einen Viertrunden-Pick ist für ein Jahr.
Ja, also das wirst du ja auf keinen Fall hinkriegen, dass du den für einen Schnapper kriegst, aber interessant ist ja, ob du gerade einen 30-jährigen Receiver per Trade kriegst.
Ja.
Weil das ist ja schon interessant, hallo Patriots. Wenn du einen Spieler, der zu dir passt, der in dein System, glaube ich, gut passen würde, wenn du einen Spieler einfach für, ja, wegen mir auch für einen First-Rounder eben bekommen kannst, weil die Rams gerade Picks und Geld sammeln und einfach gucken wollen, dass sie nächstes Jahr halt wieder wettbewerbsfähig sind und vielleicht sagen sie sich, Mensch, ein Cooper Kupp, der wird nicht jünger und wir würden jetzt mehr rausholen, wenn wir ihn abgeben, als dass er nächstes Jahr an einem Spielaufbau, weil das darfst du ja auch nicht vergessen, wenn du nächstes Jahr einen jungen Quarterback holst, dann bist du ja auch nicht gleich wieder vorne mit dabei. Das heißt, wir reden hier von 2 Jahren vielleicht, dann ist ein Kupp 32, dann kannst du dich natürlich auch von ihm trennen jetzt. Also solche Nachrichten, das mit dem Stafford-Trade, sorgen zumindest dafür, dass du dich auch mit anderen Spielern beschäftigst. Ja, ich kann mir das auch gut vorstellen, weil ich stelle mir so vor, die Rams rufen bei Bill Belichick an und sagen, ey, ihr habt doch mit eurem Mac Jones da so, ne? Wir würden den Stafford wohl abgeben, kostet halt nochmal 59 extra, aber macht ihr das? Und dann sagt Bill so, ja, den will ich nicht haben, aber hier, ihr habt da noch so einen Wide Receiver, den finde ich ganz nett. So. Ja, was wollt ihr denn für den haben?
Ich hab drei Knöpfe und einen Schnürsenkel.
Ja, was wollt ihr denn für den haben? Das kann ich mir tatsächlich gut vorstellen. Und sagen wir mal so, wahrscheinlich haben die Rams das erstmal abgelehnt, aber wenn sowas erstmal in Bewegung kommt, dann fängt man halt auch wieder an, drüber nachzudenken. Und sagt sich, hey, ja, doch, könnte auch eine Option sein. Ne? Jetzt haben wir mal gehört, was ein Team vielleicht bereit ist, für den zu zahlen. Machen wir vielleicht doch mal. Also Rams im Blick behalten, im Hinblick darauf, was die dieses Jahr noch an Trades oder sonstigen Moves machen. Ich glaube, weniger wird es für die Rams dieses Jahr darum gehen, viele Spiele zu gewinnen.
Ich würde sagen, das sind auch die Abschlussworte für diese viel zu lange News-Folge. Aber wenn euch diese Folgen gefallen, liked sie gerne überall, wo ihr es finden könnt. Verschickt sie an alle Menschen, die sie interessiert. Philipp, vielen lieben Dank für deine Zeit. Das letzte Wort hast wie immer du.
Ja, zum Wochenende machen wir dann, glaube ich, noch die Preview der NFC North. Das erwähnen wir hier noch an der Stelle. Dann geht es auch um meine Bears.